So, also wir haben gerade schon gehört, auch das, was auch gebetet wurde, sowohl für die verfolgten Geschwister als auch Gebet für Israel, dass wir einfach ein Leib sind. Und ich glaube, dass dieses Verständnis dafür, dass wir ein Leib sind, einfach auch noch viel mehr bei uns kommen muss, dass wir das verstehen, dass wir nicht nur so im Kleinen denken, so wir und Gott, so diese kleinste Einheit, die ist zwar sehr, sehr wichtig, diese persönliche Beziehung zu Gott, das ist nicht klar, ist die Grundlage für alles, aber dass wir dann weitergehen und von diesem Ich zum Wir kommen, ja, dass wir verstehen, dass wir nicht alleine mit Gott leben, sondern dass wir eingebunden sind in diese Gemeinschaft auch von Gläubigen mit Gott. Und deswegen schätze ich das so sehr, wenn wir uns treffen, egal jetzt, ob wir uns persönlich treffen oder auch online, weil man einfach ermutigt wird, zusammenkommt, um ja, sich gegenseitig Anteil zu geben, auch an dem, was Gott uns gibt, auch eben hier in der Versammlung. Und ich schätze das auch sehr, dass wir nicht nur Anteil haben an Menschen, die jetzt bei uns in der Versammlung sind, wie wir jetzt zusammenkommen in der Ortsgemeinde, sondern dass wir im gesamten Leib auch uns ergänzen und auch Dienste haben, die in die einzelnen Ortsgemeinde hineinwirken. Und ich bin da sehr froh. Ich meine, wir erleben das öfter auch mal, dass zum Beispiel, wenn der Hartwig kommt, einfach auch Lehre hat, praktisch von außerhalb der Ortsgemeinde, aber innerhalb des Leibes einfach zusammenwirkt, damit Gemeinde aufgebaut wird. Oder wir haben es erlebt mit dem Glenn Chapman, als der hier war, dass prophetisches Wort von außen kommt, das aber für die ganze Gemeinde, für den ganzen Leib wirklich auch wichtig ist. Das heißt, wir haben im Leib auch Ergänzung von Dienern Gottes, die wir vielleicht nicht persönlich kennen, die aber im Leib eingesetzt sind und die dann auch einfach für uns ja, eine Bedeutung haben und uns dienen. Und da möchte ich heute was weitergeben von einem Mann, der prophetisch begabt ist, der in den Leib in Deutschland etwas hineingesprochen hat. Und zwar habe ich, ich glaube Anfang der letzten Woche, von Ricarda was weitergeleitet bekommen von dem Martin Baron. Der gehört zu einem Dienst in Berlin, also Gotteshaus. Und der hat am Ende April, am 26. April, ein prophetisches Wort bekommen für Gottes Volk in Deutschland. Und ich möchte, einfach weil ich glaube, dass es eine große Bedeutung hat für uns und weil es sich mit einigem deckt, was wir jetzt einfach auch schon erlebt haben in den letzten Wochen oder gehört haben, möchte ich gerne einen Teil davon vorlesen. Und in diesem Wort heißt es unter anderem: Höre mein Volk in Deutschland und in den umgebenden Nationen, die Erschütterung, die gerade begonnen hat, wird weitergehen. Ich, Gott der Herr, habe gesagt, dass alle Dinge, die nicht auf dem festen Fundament stehen, erschüttert werden. Hört zu, ihr Söhne und Töchter Gottes, euer Leben wird sich verändern. Entweder werdet ihr euch in die Armee Gottes einreihen und mit den Absichten Gottes laufen, wozu ich euch alle einlade. Oder ihr werdet weitermachen wollen wie bisher und ich werde euch schützen, wie ich die alten Weinschläuche schütze vor dem neuen Wein. Versteht das richtig? Die alten Weinschläuche sind nicht böse oder falsch, sie sind einfach nur alt im Geist. Wenn ich das, was ich Neues tun will, in sie hineingießen würde, würde das neue Wirken in diesen alten Weinschläuchen kaputt gehen. Und die Weinschläuche auch. Deshalb werde ich es nicht tun. Ich werde neue Weinschläuche für das Neue gebrauchen, das ich umsetzen will. Aber du, der du dieses Wort liest oder hörst, musst für dich ganz persönlich entscheiden, wo willst du stehen? Willst du Teil einer ungeahnten Bewegung Gottes in den kommenden Jahren in Europa sein? Wenn ja, wenn du mir dein Leben neu gibst, wenn du dich anschließt, wenn du dich hingibst dem, was ich tun werde, wird sich dein Leben dramatisch verändern. Es wird herausfordernd sein, es wird manchmal bedrohlich sein, aber es wird voller Herrlichkeit sein, wie zur Zeit der Urgemeinde. Es kommt der Zeitpunkt, da wird in Veranstaltungen jede Person befreit, jede Person geheilt, die anwesend ist. Es kommen Veranstaltungen, da wird jede Person, die anwesend ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Es kommen Veranstaltungen, die ich durch meinen Geist komplett übernehmen werde und die ausschließlich unter der Leitung Gottes stehen, meiner Leitung, meiner Führung. Es kommen Veranstaltungen, in die sich Nichtchristen nicht hineintrauen werden, weil sie erschüttert sind von dem, was dort an Gegenwart und Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes erlebbar ist. Die Taten der Apostelgeschichte werden bei weitem übertroffen werden. Deshalb meine Aufforderung an mein Volk: Macht euch bereit, stellt euch mir zur Verfügung. Seid bereit, in etwas komplett Neues hineinzugehen und bewertet Dinge, die in der Vergangenheit funktioniert haben, hinter euch zu lassen. Seid bereit, im Übernatürlichen gebraucht zu werden. Seid bereit, den Preis zu bezahlen. Ich werde einen Hunger und ein Verlangen nach den Dingen Gottes in diese Nation und in die umliegenden Länder senden, die für euch extrem herausfordernd sein wird. Menschen werden kommen, viele Menschen. Sie wollen Rechenschaft von dir, sie wollen Lehre von dir. Sie wollen die Krafttaten Gottes durch dich erleben. Sie wollen, dass du sie in die Wege des Geistes führst. Bist du dazu bereit? Bist du dazu ausgerüstet? Das Leben wird sich dramatisch verändern. Mein Volk, eine schreckensbringende Herrlichkeit für das Reich der Finsternis. Mein Volk, bist du dabei? Die größte Stunde liegt vor dir. Das war also ein Auszug aus diesem prophetischen Wort. Und wenn ihr wollt, dann ja, könnt ihr das ja in voller Länge auch auf der Homepage von Gotteshaus nachlesen und es auch nochmal anhören. Das ist auch aufgeschrieben. Und wenn wir jetzt solche Worte hören, wie die jetzt von dem Martin Baron, dann ist es unsere Verantwortung natürlich auch zu prüfen. Und zwar jeder einzelne von uns muss dieses Wort prüfen. Manches können wir gleich prüfen, weil es im Einklang steht mit dem Wort Gottes. Ja, also dass alles erschüttert werden wird, ja, das wissen wir aus dem Wort Gottes. Dieser Vergleich mit altem Wein, neuen Wein, da hat man es auch vor kurzem davon. Und manches lässt sich aber erst im Nachhinein prüfen, gerade auch so, in welchen Zeiten wir stehen. Aber wenn ich so die Gebetszeiten anschaue, die wir in den vergangenen Wochen an den Abenden gehabt haben, dann kann ich sehen, dass vieles, was in diesem prophetischen Wort vorkommt, sich mit dem deckt, was wir auch gebetet haben, was wir empfangen haben, was wir gesehen haben. Und auch diese Dringlichkeit, also gerade in den letzten Gebetszeiten war oft auch diese Dringlichkeit da, mit der uns Gott darauf hinweist, dass wir nicht einfach so weitermachen können wie bisher oder weitermachen sollen. Und das war am Mittwoch sehr stark, da hat es auch Katharina so eingebracht, dass wir, wenn diese Krise vorbei ist, nicht einfach zu dem Alten zurückkehren. Ja, dass wir nicht irgendwie zu dem Alten zurückgehen, sondern wirklich begreifen, dass es eine neue Phase ist, die begonnen hat und dass wir uns einreihen in die Pläne Gottes, die er für uns hat, als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Und das setzt Veränderung oder vor allen Dingen auch den Willen zu Veränderung voraus. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe vor 4 Wochen diese Dringlichkeit verspürt, eine ähnliche Botschaft zu geben, auch über den neuen Wein in den neuen Schläuchen. Und ich finde es sehr interessant, das war der 26. April, und ich finde es sehr interessant, dass genau an diesem Tag auch der Martin Baron dieses Wort für unser Land empfangen hat. Und es ist einfach klar, dass die alten Schläuche nicht geeignet sind, das Wirken Gottes, das, was Gott für diese Zeit vorhat, auszuhalten. Weil die alten Schläuche mit diesen Veränderungen gar nicht zurechtkommen. Und viele wollen das ja auch nicht, die wollen diese Veränderung auch gar nicht. Aber da habe ich auch darüber gesprochen in der Predigt über Lukas 5, dass, wo es heißt, dass wer Alten getrunken hat, nicht so schnell Neuen will, weil es halt einfach auch bequem ist und weil man halt doch die Tendenz hat, an dem Alten festzuhalten. Und wenn du jetzt heute hier bist und vielleicht auch dieses Wort dich in einer Weise überfordert oder du einfach so einen Widerstand merkst und sagst, ja, ich will dieser Veränderung eigentlich gar nicht oder noch nicht, ja, ich will sie noch nicht, dann wird Gott auch geduldig sein und dich schützen. Ja, er wird dich schützen, indem das, was Gott eigentlich mit dir vorhat, dass du das einfach nicht erlebst oder noch nicht erlebst. Bis einfach diese Zeit kommt, wo du sagst, hey, okay, ich bin bereit, was auch immer du vorhast. Also Gott wird dich schützen, Gott wird dich da auch nicht überfordern. Aber er ruft und es ist wirklich mein Gebet, dass sich viele von uns rufen lassen. Wenn du dich einreihen willst in das, was kommt, was Gott vorhat, dann ist jetzt eine Zeit der Vorbereitung für diese Veränderung. Und ich spüre einfach wirklich diese Dringlichkeit, dass eine Zeit da ist, in der wir uns klar machen, was möchte Gott eigentlich tun. Und wie bereitet man sich jetzt auf diese Veränderung praktisch vor? Am Donnerstag war ja Himmelfahrt und ich habe da sehr intensiv nochmal diese Himmelfahrtsgeschichte gelesen in Apostelgeschichte 1. Und das ist eigentlich auch so eine Phase, wo so ein Bruch da war, wo Nachfolge in eine ganz neue Phase hineingekommen ist, nämlich in diese Phase von Gemeinde, weil Gemeinde da entsteht. Und ich glaube, wir können daran sehr viel sehen. Wenn ihr also eure Bibel da habt, dann nehmt die doch bitte mal hoch und schlagt mal auf Apostelgeschichte 1. Dann könnt ihr auch mitlesen, Apostelgeschichte 1. Und ich lese einfach mal den ersten Teil bis Vers 14. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten, sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. So beginnt eigentlich die Geschichte der Gemeinde. Und die Jünger, die waren ja einige Jahre, 3 Jahre mit Jesus unterwegs und sie haben von ihm gelernt, sie haben ihn beobachtet. Sie haben viel gelernt, was das Reich Gottes betrifft. Das ist nämlich die Lehre, die Jesus immer wieder weitergegeben hat. Ja, er hat über das Reich Gottes gesprochen. Was heißt es? Ich denke, das Reich Gottes bedeutet, wie ist der Vater? Ja, er hat sehr viel über den Vater gesprochen. Er hat den Menschen den Vater gezeigt. Und er hat auch darüber gesprochen, wie das Reich Gottes ist. Also diese ganzen Reich Gottes Vergleiche, die wir in der Bibel haben. Und aus diesen Reich-Gottes-Vergleichen sehen wir, dass ja, das Reich Gottes nicht funktioniert wie irgendwie eine Firma oder wie eine Organisation, sondern das Reich Gottes dynamisch ist und das Reich Gottes ganz andere Werte zählen wie eigentlich in der umgebenden Kultur oder auch wie damals auch in religiösen Kreisen. Ja, es war irgendwie verkehrte Welt. Also verkehrte Welt bedeutet einfach anders, als es in der Welt läuft. Und ich meine, wir, die wir mit Jesus gehen, wir wissen ja, dass Jesus Dinge sagt, die so krass anders sind. Ja, dass Sanftmut und Demut die größte Kraft und Stärke sind zum Beispiel. Oder dass wir die Feinde lieben. Ja, ist total verkehrte Welt. Und das sind aber die Werte im Reich Gottes. Und das haben sie gelernt von Jesus. Haben gemerkt, Reich Gottes ist so anders. Das heißt, sie wurden gelehrt. Das war so die Grundlage. Jesus hat die Grundlage gelegt, ihnen wirklich dieses Fundament klar gemacht, was es bedeutet. Und jetzt kommt aber eine neue Phase und Jesus geht wie angekündigt zum Vater zurück. Und jetzt haben wir eigentlich eine Situation, in der die Jünger wirklich dieses Alte, dieses Gewohnte loslassen müssen. Ich finde es sehr bezeichnend, dass sie da in den Himmel starren, Jesus ist weg und dann kommen diese Männer, die zu ihnen sagen, hey, was schaut ihr so in den Himmel? Und ich denke mal, dass die Jünger sich gedacht haben, oh nein, jetzt ist er weg, was machen wir jetzt? Und eigentlich, was diese Männer sagen, sie sagen, okay, und jetzt kehrt euch, also weint dem nicht nach, weint dieser Zeit nicht nach, haltet euch nicht fest an dem, was war, sondern jetzt kommt etwas Neues und schaut auf das, was jetzt beginnt. Das heißt, sie werden bereit, indem sie zurückgehen nach Jerusalem, da sollen sie nämlich hingehen. Und das Erste, was sie tun sollen, ist Gebet. Ja, sie treffen sich in diesem Obersaal und dann heißt es, sie verharrten einmütig im Gebet. Das heißt, alles Wirken, diese ganze neue Phase, sie beginnt mit Gebet. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist auch für uns, dieses einmütige Gebet. Warum? Weil wir in diesem einmütigen Gebet Schritt für Schritt empfangen und verstehen, und von Gott hören, wie es weitergeht, was die nächsten Schritte sind, was Gott vorbereitet hat, was dieses Werk ist und ganz wichtig auch diese Kraft, die von Gott kommt, auch hier in diesem einmütigen Gebet kommt. Wir wissen ja, wie es weitergeht, dann kommt ja auch Pfingsten, dieses Erlebnis. Aber vorher gibt Jesus ihnen noch ein Vermächtnis und dieses Vermächtnis ist sehr wichtig und auch noch ein Vermächtnis für nicht nur für die Jünger damals, sondern auch für uns als die Gemeinde Jesu. Dieses Vermächtnis ist nicht nur ein Verständnis für das Reich Gottes, was das Reich Gottes bedeutet, sondern es ist auch der Auftrag. Was hat Gemeinde für einen Auftrag in dieser Phase, die dann kommt? Ich finde diese Stelle sehr stark, weil Jesus wirklich diesen Befehl aufträgt. Ja, das lesen wir auch am Anfang in Apostelgeschichte 1. Durch den, die er sich auserwählt hatte, die Apostel, und durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Und auch später noch gibt er ihnen diesen Auftrag. Nämlich, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und das ist das Vermächtnis auch für uns heute als Gemeinde. Es ist sehr einfach, sich als Gemeinde manchmal in bequeme Beziehungen zurückzuziehen, aber dieser Auftrag, er bleibt nach wie vor, diese Zeugen zu sein bis ans Ende der Erde. Und ich glaube, wir brauchen wirklich immer wieder das Verständnis für unseren Auftrag in dieser Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt. Also seit Jesus gegangen ist, von diesem Moment an, von dem wir hier lesen, als er in den Himmel aufgefahren ist, bis zu diesem Zeitpunkt, wo es heißt, er wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und ich glaube, für diesen Auftrag, den wir als Gemeinde haben, ist es wichtig, auch diesen Zeitpunkt, wenn er wiederkommt, im Blick zu behalten und nicht zu vergessen, diese Christuserwartung, dass wir wissen, wo geht's hin, was ist das Ziel und dass wir auch ein Verständnis bekommen, dass wir diese Zwischenzeit haben, um diese Zeugen zu sein. Und dass wir auch das Verständnis dafür haben, dass wir nur durch die Kraft Gottes, nur wenn durch den Heiligen Geist die Kraft Gottes kommt, dass wir auch wirklich diese Zeugen sein können, die dann in einer Effektivität und in der Kraft das Reich Gottes bezeugen, ja, mit Kraft. Weil das ist auch, was dieses Zeugensein beinhaltet, dass Kraft kommt für den Heiligen Geist. Anders ist es nicht möglich, diese Zeugen zu sein, so wie Gemeinde eigentlich sein soll. Das ist mir irgendwie nochmal so ganz klar geworden beim Lesen dieses Textes. Also es beginnt mit Gebet. Es beginnt damit, dass man das Ziel vor Augen hat. Okay, es kommt der Zeitpunkt, an dem kommt Jesus wieder. Und in dieser Zwischenzeit sind wir die Zeugen. Und ich glaube, das bewahrt uns auch davor, irgendwie Zeit zu verplempern oder irgendwie so, ja, einfach nur vor sich hinzuleben. Sondern wir haben das klare Ziel vor Augen. Christus kommt wieder. Wir sind auch, im Wort Gottes heißt es, welche, die das eifrig herbeisehnen und eifrig erwarten. Ich glaube, da ist bei manchen von uns auch noch ein bisschen Luft nach oben, ja, dass wir das wirklich in unseren Herzen tragen und sagen, ja, Herr Jesus, komm bald. Und dass wir dann aber auch im Blick behalten, dass wir in dieser Zwischenzeit diese Zeugen sind. Und diese Kraft Gottes, um Zeugen zu sein, das beinhaltet auch die Bereitschaft für das Übernatürliche. Ja? Gottes Kraft ist immer übernatürlich, ja? Weil Dinge geschehen, die eben so gar nicht typisch für die Welt sind. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir zu unserem Gebet machen, was die Apostel am Anfang auch gemacht haben. Wir gehen jetzt ein bisschen vorwärts. Jetzt war also Pfingsten, die Kraft kam auf die Jünger und sie erleben einiges und sie werden dann, weil eben viel passiert, viele Leute bekehren sich und sie werden dann vor den Hohen Rat gezerrt, werden verhört, werden eingeschüchtert und dann kommen sie aber zurück, Apostelgeschichte 4, Vers 29. Und es wurde vor ein, zwei Sonntagen auch hier geteilt, diese Stelle. Und dann beten sie wieder. Ja, sie gehen auch, man sieht auch, sie gehen immer wieder ins Gebet und dann beten sie und sie sagen, und nun Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Ah, das wünsche ich mir für uns, ja, dass wir wirklich so mit Heiligem Geist erfüllt werden, das Wort Gottes mit Freimut reden, dass das aber auch zu unserem Gebet wird, ja, wie sie gebetet haben. Ja, lass uns mit Freimut reden, dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung, lass Zeichen und Wunder geschehen, um diese Botschaft vom Kreuz zu bezeugen. Für wie wahrscheinlich hältst du heute die Krafttaten Gottes in deinem eigenen Leben? Oder auch in unserem Gemeindeleben? Ich glaube, es ist wirklich der Zeitpunkt da, nicht mehr so in dem Natürlichen, nicht mehr so in dem Kleinen zu denken und nicht im Verstand gehindert zu werden. Ich merke das bei mir selber, wenn irgendwelche übernatürlichen Dinge geschehen, dass sofort mein Verstand anfängt, doch noch irgendwie eine rationale Erklärung zu finden. Und ich glaube, wir müssen wirklich lernen, und das ist diese Zeit der Vorbereitung, wirklich dafür zu beten und damit zu rechnen, dass diese übernatürlichen Dinge geschehen, dass wenn sie dann geschehen, wir nicht irgendwie überrascht sind und ja, irgendwie wegducken, sondern dass wir wirklich verstehen, das ist das, was Gott tun möchte, auch in dieser Zeit. Und dass wir dann nicht aus der Erfahrung leben. Ich glaube, wir haben noch relativ wenig so selber erlebt, aber Gott will das tun. Und dass wir deshalb nicht aus der Erfahrung leben, sondern aus den Möglichkeiten Gottes und auch aus dem Willen Gottes. Weil es das ist, was er tun will. Nicht erst jetzt, sondern durch alle Zeiten hindurch. Das heißt, wir haben die Bereitschaft zum Gebet, wir haben die Bereitschaft, den Auftrag Gottes anzunehmen, wir haben die Bereitschaft, das Ziel im Blick zu behalten, dass Jesus wiederkommt, die Bereitschaft für das Übernatürliche. Und jetzt kommt noch was dazu, das ganz eng damit verbunden ist, nämlich die Bereitschaft auch zu leiden. Und davon hatten wir es ja eigentlich am letzten Sonntag, darüber hat Tabera gesprochen. Ja, diese Bereitschaft zu leiden, sowohl äußerlich, wenn Bedrückung von außen kommt, denn wenn es da so richtig losgeht, ja, dann wird Bedrückung kommen von außen, aber auch dieses Leiden, das dadurch kommt, dass man in Gottes Pläne hineinkommt, was natürlich unbequem ist für das eigene Fleisch, was natürlich auch zu einer Art von Leiden führt. Und auch das sehen wir in der Apostelgeschichte. Sie werden kurze Zeit später wieder vor den Hohen Rat gezerrt. Diesmal werden sie auch geschlagen, weil sie eben gegen das Gebot, gegen das Sprechverbot ja, des Hohen Rates verstoßen hatten. Und dieses Mal werden sie geschlagen. Wir sehen das Apostelgeschichte 5, 41 und 42. Und da heißt es, sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Also voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesus Schmach zu leiden. Und das motiviert sie, ja, und sie hören nicht auf, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in den Häusern über Jesus, über das Reich Gottes zu sprechen, Jesus als den Christus zu verkündigen. Sie waren bereit, den Preis zu bezahlen. Sie waren bereit. Und ich stehe, wie vielleicht manche von euch, noch unter dem Eindruck von dem Open Doors Tag von gestern Abend. Ich weiß nicht, wie viele von euch da dabei waren. Da waren ja krasse Zeugnisse von radikaler Vergebung, also Christen, die wirklich schlimmste Dinge durchgemacht haben, wo wirklich der Mann vor den eigenen Augen getötet wurde oder dieses Attentat in Ägypten oder was auch immer. Und die, ja, diese Christen wirklich hingestanden sind und gesagt haben, zwar nach Kämpfen, wirklich nach diese Bitterkeit überwunden haben und gesagt haben, okay, ich vergebe, weil Jesus mir vergeben hat. Also fand ich krasse Zeugnisse. Und was mich auch sehr bewegt hat, und das hat jetzt damit zu tun, ist, wie ein ehemaliger Imam aus Pakistan, Harun, er als Missionar ausgesendet wurde nach Europa, um Christen zum Islam zu bekehren. Und er hat dann Christen getroffen und er hat eine Vision gehabt von Jesus. Jesus ist ihm im Traum erschienen und er wusste, okay, Jesus ist sein Herr. Und er hat sich bekehrt. Und genauso radikal, wie er vorher für den Islam unterwegs war als Missionar, ist er auch jetzt, verkündigt er das Evangelium. Und das hat dazu geführt, dass er alles verloren hat. Also er hat seine Familie verloren, er hat seinen Besitz verloren, er musste aus diesem Land fliehen. Obwohl er da sehr viel auch hineingewirkt hat in die Untergrundkirche. Er hat angefangen in Deutschland unter Flüchtlingen zu arbeiten. Aber auch da sehr krasse Verfolgung erlebt, immer wieder geschlagen, nahe am Tod. Und hat einfach immer wieder erlebt, wie er, ja, wie Gott ihn durchgebracht hat. Er aber dafür auch viel leiden musste. Aber er hat sowas, ich weiß nicht, wer von euch es gesehen hat, aber ich habe seine Augen angeschaut und ich habe diese Leidenschaft gesehen. Einfach diese Leidenschaft, dass Jesus bekannt werden muss und dass Menschen gerettet werden müssen, was auch immer der Preis ist. Und es hat mich sehr bewegt, weil eigentlich ist diese Bereitschaft zu leiden, wir sehen das am Anfang der Apostelgeschichte. Und wir sehen das, das geht durch. Ja, wir sehen das bei Paulus, wir sehen das in den Briefen. Wir sehen das auch heute noch in vielen Teilen der Welt, ja, wie Menschen einfach bereit sind, für das Evangelium zu leiden. Und auch diese Bereitschaft gehört dazu, für diese Phase, für das, was Gott tun will. Weil mit dieser ganzen Kraft, mit diesem ganzen Übernatürlichen, was auch kommt, kommt auch Widerstand, das ist ganz klar. Aber wir müssen davor keine Angst haben, weil Gott der Überwinder Gott ist, der uns zu Überwindern macht. Und weil nicht jede Geschichte auch gleich läuft, ja, weil wir nicht grundsätzlich sagen können, wenn ich das jetzt tue, dann werde ich so leiden wie jetzt zum Beispiel dieser junge Imam. Gott hat unterschiedliche Geschichten und trotzdem gehört auch diese Bereitschaft, wirklich diese Bereitschaft, Gott nachzugehen, Bereitschaft für Neues, Bereitschaft, Altes loszulassen, Bereitschaft, das Ziel wirklich im Blick zu behalten jederzeit. Die Bereitschaft, Zeugen zu sein, die Bereitschaft für das Übernatürliche und auch die Bereitschaft zum Leiden durch alle Zeiten hindurch zu Gottes Plan für unser Leben. Und jetzt kommt die eigentliche Frage und ich glaube, da ist wirklich eine Dringlichkeit dahinter. Genauso wie das auch der Martin Baron in seinem Wort auch formuliert hat. Ja? Sind wir bereit für Veränderung? Sind wir bereit für diese Veränderung, da hineinzugehen? Oder wie er es formuliert hat, seid bereit, in etwas komplett Neues hineinzugehen und bewährte Dinge, die in der Vergangenheit funktioniert haben, hinter euch zu lassen. Seid bereit, im Übernatürlichen gebraucht zu werden. Seid bereit, den Preis zu bezahlen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du immer wieder auch in dein Volk hineinsprichst. Und Herr, ich bete jetzt, dass wir von dir, Heiliger Geist, bewegt werden. Du bist es, der uns das alles prüfen lässt. Du bist es, der uns lehrt, der uns auch die Worte von Jesus lehrt, der uns lehrt, was dir, Gott, wichtig ist. Und ich bete das für diese Zeit, die kommt, dass wir wirklich Leute sind, die nicht einfach wieder zu dem Gewohnten zurückgehen. Auch gerade nach dieser Zeit, wenn diese Schließung vorbei ist, wenn wir uns wieder treffen können. Herr, dass es geprägt wird von einer neuen Leidenschaft für deine Pläne. Dass es geprägt wird von einer neuen Leidenschaft für deine Ziele. Dass es geprägt wird von dem Willen, sich in deinen Willen einzureihen. Ich danke dir, Gott, für alles, was du vorbereitet hast. Ich danke dir für diesen neuen Wein. Ich danke dir dafür, dass du dein Reich voranbringst, Schritt für Schritt. Und wir werden es sehen mit unseren eigenen Augen. Herr, und ich bete um vorbereitete Herzen unter uns. dass ein Herz nach dem anderen sagt, ja, ich bin bereit. Ich bin bereit zu diesen ganzen Dingen, die wir jetzt gerade genannt haben. Ich bin bereit, wirklich mein Leben dir zur Verfügung zu stellen, Gott, weil du die Pläne hast, weil du Gutes im Blick hast für mein eigenes Leben, aber auch für die Gemeinde. Herr, und so danke ich dir jetzt für dieses Werk, das du an den Herzen tust. Und ich bete, dass wir aus dieser Lethargie herauskommen und dass wir eintreten in diese neue Phase, die du auch für uns als Gemeinde hast. Dass wir nicht zurückkehren zu dem Alten, sondern dass wir nach vorne schauen, auf das Ziel hin und sehen, was du tust. Ich danke dir auch, dass wir keine Angst davor haben müssen, dass wir überfordert werden, sondern du bist ein Gott, der unsere Herzen kennt, der genau weiß, ja, was du jedem Einzelnen zumutest. Dafür danke ich dir auch. Ich danke dir, dass du uns alle im Blick hast und dass du uns auch alle als Leib im Blick hast und uns gegenseitig ergänzt. Herr, dass wir einander helfen können, in diese Pläne hineinzukommen. Ich danke dir, dass du so gut bist und dass du Gutes im Blick hast für uns. Dass deine Pläne absolut gut sind. Herr, und ich freue mich einfach darauf. Ich freue mich darauf oder ich freue mich darüber, über das, was du tust, unter uns und auch das, was in Zukunft noch kommt. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke, Heiliger Geist, dass du diese Worte bewegst in unseren Herzen und dass wir im Vertrauen weitergehen können, dass du uns leitest. Amen.
Amen.
So, es ist mir klar, dass es